Breitband-Topic.
Privatsphäre, Datenschutz, Urheberrecht oder auch Staatsgeheimnisse, all das sind offenbar Phänomene einer vergangenen Zeit. In der allseits vernetzten Welt, so scheint es zumindest, können wir nichts mehr wirklich geheim halten. Und der Umfang an Daten, der wächst. Alle 2 Jahre verdoppelt sich das weltweite Datenvolumen im Internet.
Big Data ist die Bezeichnung für diese Entwicklung, die inzwischen auch zu einem Top-Thema der Sachliteratur geworden ist. Und die meisten Autoren machen sich Sorgen darüber, dass das massenhafte Sammeln und Verknüpfen von Daten zur Überwachung und zur Aushöhlung von Bürgerrechten führt.
Und damit zum totalen Kontrollverlust. Der Blogger Michael Seemann, der sieht das allerdings ein bisschen anders. Gleich erklärt er uns einige seiner Thesen aus seinem neuen Buch Das neue Spiel. Vorher fasst Julian Cooper aber die wichtigsten Punkte zusammen.
Mit ihm ist das Thema in den Fokus gerückt.
Edward Snowden, 29 Jahre alt, Computertechniker, ein ganz kleines Rad im Getriebe der Dienste.
Geheimdienste können offenbar noch tiefer in die Privatsphäre eindringen als bisher bekannt. Die meisten Verschlüsselungssysteme stellten für die amerikanische NSA oder den britischen GCHQ keine Hürde dar.
Der ehemalige US-Geheimdienstmitarbeiter Snowden sorgte im vergangenen Jahr weltweit für großen Wirbel. Er hat enthüllt, in welchem Ausmaß der amerikanische Geheimdienst NSA die elektronische Kommunikation überwacht, erfasst und speichert. Doch dies ist nur ein Fall unter vielen. Der Missbrauch von Daten ist heute Normalität geworden.
Dutzende Nacktfotos berühmter junger Frauen wurden unter dem despektierlichen Titel The Fappening ins Internet.
Medienberichte sprechen von 1,2 Milliarden betroffenen Datenpärchen aus Nutzernamen.
Facebook benutzt seine User als Laborratten. Dieser Vorwurf steht zumindest im Raum, seit die Ergebnisse eines wissenschaftlichen Psycho-Experiments veröffentlicht wurden.
Weil es aber das Internet gibt und man dort alles verlustfrei kopieren und kostenlos runterladen kann, scheint diese Methode zum Problem geworden zu sein.
Ob Fotos, Passwörter oder das Urheberrecht, diese Fälle zeigen, dass wir die Kontrolle über die eigenen Daten längst verloren haben. Privatsphäre war gestern. Aber auch Institutionen und Behörden sind vom Kontrollverlust betroffen.
Doch nun sind eigentlich geheime US-Militärmeldungen auf der Internetseite WikiLeaks frei abrufbar. Es dürfte das erste Mal sein, dass so viele brisante Dokumente über einen laufenden
Konflikt. Doch jetzt ist der Internetplattform WikiLeaks ein Coup geglückt. Sie veröffentlichte mehr als 90.000 bisher geheime Dokumente über den Afghanistan-Krieg.
Für den Blogger und Autor Michael Seemann ist der Kontrollverlust Zeichen eines gesellschaftlichen Umbruchs. Seine These: Weil wir zunehmend digital kommunizieren, lässt sich nicht mehr kontrollieren, was mit den Informationen geschieht, die wir in Umlauf bringen. Das heißt aber nicht nur, dass wir offenbar jederzeit ausspioniert oder bloßgestellt werden können. Hinzu kommt, dass man Daten durch die Netzwerkstruktur des Internets und mithilfe moderner Datenbanken immer wieder neu miteinander verknüpfen kann. Deshalb ist es für den User unmöglich, vorherzusagen, was aus den Informationen wird, die er mal eingegeben hat, und welches Bild am Ende entsteht. Doch welche Folgen hat dieser Kontrollverlust auf lange Sicht für unser Zusammenleben?
Über genau diese Frage hast du, Vera, mit dem Medienunternehmer Christoph Kappes und dem Blogger Michael Seemann gesprochen. Das neue Spiel heißt Seemanns neues Buch. Das ist übrigens heute erschienen. Und darin beschäftigt er sich damit, welche Strategien man dem Kontrollverlust entgegensetzen kann.
Ja, er hat sein Buch übrigens per Crowdfunding finanziert und immerhin über 20.000 Euro hat er dafür eingesammelt. Also offenbar ist es auch ein Buch, das zumindest von einigen mit Spannung erwartet wird. Ich habe Christoph Kappes und Michael Seemann auf der Frankfurter Buchmesse zu einem Streitgespräch getroffen. Und zuerst habe ich Michael Seemann gefragt, wie genau die beschleunigte Verdatung der Welt einen Kontrollverlust herbeiführt.
Ja, es sind ja viele Kontrollverluste. Also ein Kontrollverlust tritt ja immer dann auf, wenn eine bestimmte Erwartung, die wir an die Kontrolle von Daten haben, nicht eintritt. Ein Beispiel ist, wir wissen, dass unser Telefon ein Mikrofon hat, mit dem man Audio aufzeichnen könnte. Jetzt haben Wissenschaftler herausgefunden, dass ein anderer Sensor, der Gyroskop, das ist eigentlich für den Anlagesensor im Telefon, im iPhone zum Beispiel, dass der empfindlich genug ist, um die kleinen Schwingungen, die durch die Unterhaltung beispielsweise passieren, auch als Mikrofon zu nutzen. Das ist zum Beispiel also einer der Dinge, mit denen man einfach nicht rechnet, und das heißt also, die Verdatung der Welt ist immer wieder für Überraschungen gut. Aber das ist eben nur einer der Beispiele. Ein anderer Treiber, also ich nenne dies auch die Treiber, ist natürlich, dass das Internet insgesamt eine recht unkontrollierbare Kopiermaschine verschiedener vernetzter Rechner sind, die dezentral miteinander Daten austauschen und dabei auch immer wieder weiter kopieren. und natürlich in ihrer Kapazität immer größer werden. Also dass zum Beispiel Chelsea Manning damals mit den Dokumenten über die US-Regierung einfach mit auf einer DVD herausspazieren konnte. Das hatte damals auch noch keiner wirklich so im Bewusstsein, dass so etwas einfach geht. Ein dritter Treiber, und das ist, glaube ich, finde ich noch ein bisschen der entscheidendste, ist, dass selbst wenn wir wissen, welche Daten da sind, welche Daten angefallen sind und welche Daten unterwegs sind in diesem Internet, wir immer noch nicht mehr wissen, welche Informationen man aus diesen Daten herausziehen kann. Das ist natürlich eine Entwicklung, die nicht nur solche, sag ich mal, regionalen Phänomene wie die Privatsphäre Einzelner oder auch die Urheberrechte angeht, sondern es ist natürlich auch ein Paradigmenwechsel, der in allen Strukturen stattfindet, die auf Kommunikation angewiesen sind.
Christoph Kappes, ist es in Wirklichkeit nicht ein Kontrollverlust, sondern ein Verschieben der Kontrolle an andere Stellen?
Also ich habe Schwierigkeiten mit den Begrifflichkeiten offen gestanden. Also Kontrollverlust muss man ja einordnen. Und die Frage ist, wer verliert hier Kontrolle und was hat sich im Verhältnis zur Vergangenheit verändert? Und aus meiner Sicht ist an vielem, was Herr Seemann sagt und schreibt, was dran. Ich würde es auch unbedingt empfehlen, das Buch zu lesen. Es ist auch sehr inspirierend. Ich habe nur manchmal Schwierigkeiten mit der Einordnung, weil das, was Michael Seemann als Kontrollverlust beschreibt, ist in der Geschichte eigentlich ein ständiger Prozess, wenn Technik vom Menschen geschaffen wird. Ob das nun militärische Werkzeuge sind, die ja nun bekanntlich verheerende Auswirkungen haben, bis zur zivilen Nutzung der Atomkraft oder auch im genetisch-biologischen Bereich haben wir es immer damit zu tun, dass wir neue Möglichkeiten schaffen und uns dann wundern mitunter über das, was dann damit passiert und was wir damit machen. Ich glaube, dass das eigentlich ein Dauerzustand ist, wenn ich in die Geschichte gucke. Und wir müssten vielleicht darüber reden, was jetzt das Besondere ist.
Also das ist genau der Kernpunkt. Denn einerseits verlieren wir zwar die Kontrolle über Informationsströme, wie wir es sich gewohnt waren. Andererseits gewinnen wir natürlich eine ganze Menge an Kontrolle auf anderer Ebene wieder. Beispielsweise können wir eben schneller miteinander kommunizieren, wir können schneller Wissen austauschen, wir können uns schneller organisieren, wir können uns schneller vernetzen. Das sind alles Prozesse, die durch ein erhöhtes Maß an Kontrolle durch die Technologie geschaffen wurden. Aber es hat natürlich auch sowas wie die NSA geschaffen, die eine erhöhte Kontrolle über Gesellschaft, vielleicht über die ganze Welt, mit dieser Technologie auch erlangt.
Also es gibt sicherlich schon Veränderungen. Die Frage ist wieder nur, von welcher Perspektive aus man das betrachtet. Also aus meiner Perspektive, ich bin kein Soziologe, aber auf mich wirkt es so, als wenn das eher Verdichtungseffekte sind, wo Menschen stärker zusammenrücken. Also schon McLuhan hat ja schon das globale Dorf erfunden. Das ist ja auch ständig kolportiert worden. Und durch die Urbanisierung gab es Verdichtungseffekte, was dann wiederum auch zu der Erfindung von Privatheit geführt hat. Also das ist immer ein Wechsel von etwas, was man kann und tut, und dann einer Gegenbewegung. Und was wir jetzt eben feststellen, dass Menschen über die digitalen Möglichkeiten dichter kommunizieren können, intensiver, häufiger kommunizieren können. Und das wiederum führt dazu, dass aus meiner Sicht, und da gebe ich Michael Seemann recht, die Vorstellung von Kontrolle über Information oder über Daten endgültig zusammenbricht wie ein Baiser, wenn man den Ofen aufmacht. Das war was anderes als Information, Daten, Wissen. Ich behandle die jetzt mal als einen Topf, obwohl es verschiedene Sachen sind, auf einem körperlichen Träger waren, wie dem Buch. Da konnte ich das Buch ins Regal, in den Tresor stellen und dann war es quasi weg und ich konnte es den Zugang körperlich verschließen. Und das geht in der digitalen Welt nicht mehr, wie dann auch eben WikiLeaks und Co. zeigen.
Aber gleichzeitig werden wir doch mehr kontrolliert als je zuvor.
Naja, was heißt denn kontrolliert? Dann gebe ich mal die Frage zurück. Meinen Sie jetzt, dass jemand über Sie körperliche Herrschaft ausübt? Glauben Sie, dass Sie informatorisch fremdbestimmt werden? Glauben Sie, dass jemand Sie beobachtet? Passen Sie Ihr Verhalten an, weil Sie glauben, dass Sie jemanden beobachtet? Also, so wie in der Betriebswirtschaft schon Controlling ein Desasterwort ist, ist hier eben das Wort Kontrolle auch sehr schwierig. Ich entwickle sogar, je stärker ich mich online bewege, sogar entsprechende Rückzugs- und Schutzmechanismen und Störmechanismen. Also ich fange an, auch falsche Dinge zu kommunizieren oder mich aus bestimmten Netzwerken zurückzuziehen. Facebook habe ich zum Beispiel jetzt für mich vor 6 Wochen gecancelt.
Glauben ist das richtige Wort. Es steht halt so mystisch wie eine große Blase im Raum, dass uns da jemand überwacht, ja auch wirklich überwacht hat und wahrscheinlich noch weiter überwacht und niemand so richtig weiß, was das jetzt für Folgen hat.
Das ist das große Problem und ich lehne mich natürlich auch ein bisschen in dem Buch aus dem Fenster, dass ich sage, vielleicht sollten wir diese Debatte auch nicht ganz so heiß führen, wie sie momentan geführt wird. Wir wissen nämlich jetzt auch, dass Snowden nicht nur, dass wir überwacht werden, sondern wir wissen, dass wir seit 10 Jahren überwacht werden. Und die Überwachung der letzten 10 Jahre hätte nach, der Lesart vieler Anti-Überwachungsaktivisten dazu führen müssen, dass wir alle komplett unfrei jetzt sind und unsere Individualität verloren haben. Ganz offensichtlich ist das nicht der Fall. Und insofern habe ich dann Hoffnung, dass diese Überwachung, die von der NSA ausgeht, zwar durchaus ein Problem ist, das wir ganz dringend gesellschaftlich adressieren müssen, dass aber wahrscheinlich wir andere Überwachungsprobleme haben, die sehr viel dringender sind.
Also aus meiner Sicht ist der Kern, dass man die Organisationen, die diese Informationen sammeln, nennen wir sie mal Geheimdienste, aber da gibt es ja auch ganz, ganz andere Schattengebilde, dass wir die unter demokratische Kontrolle bekommen. Und das ist der aus meiner Sicht besorgniserregende Punkt, dass eben, weil man versucht, Dinge geheim zu halten, ein etwas paradoxer Zustand auftritt, dass aufgrund dessen die Kontrollierbarkeit dieser Organe nicht mehr stattfindet. Also deswegen muss man wohl tatsächlich die Diskussion führen, ob Geheimdienste und ähnliche Organisationen überhaupt der richtige Weg sind. Und wenn ja, was denn der richtige Weg ist, hier Kontrolle auszuüben. Dass man am Ende eine Kontrolle immer nur über Vertrauensstrukturen und Vertrauensketten machen kann. Wenn das nicht alles offen sein soll, ist auch klar. Und da liegt, glaube ich, der Hase im Pfeffer.
Christoph Kappes und Michael Seemann im Gespräch mit Breitband. Und gleich reden wir darüber, welche Strategien es gegen den Kontrollverlust geben kann.
Capital Arms waren das aus Atlanta, USA. Die Songs gibt die Band übrigens unter einer Creative Commons Lizenz frei, und zwar auf der Musikplattform Bandcamp. Teilen und Kopieren ist damit also erlaubt. Und die Gruppe, könnte man sagen, gibt die Kontrolle über ihre Musik zum Großteil an ihre Fans und Hörer ab.
Ja, und es bleibt ihnen auch nicht allzu viel anderes übrig, könnte man provokativ im Sinne des Bloggers Michael Seemann sagen, der ein Buch über den Kontrollverlust geschrieben hat, der Titel Das neue Spiel.
Ja, und gerade eben ging es im Gespräch mit ihm und dem Medienunternehmer Christoph Kappes darum, wie der Kontrollverlust entsteht und wie er sich auswirkt.
Er meint aber auch, Michael Seemann, dass dieser Kontrollverlust gleichzeitig zu mehr Emanzipation führt, nämlich weil eine neue Art von Öffentlichkeit entsteht. Und ich habe ihn gefragt, worin diese besteht.
Wir alle, wenn wir im Internet unterwegs sind oder mit digitalen Technologien unterwegs sind, sind heutzutage fast immer dabei, Datenbanken zu benutzen. Wenn wir eine Google-Suche machen, benutzen wir eine Datenbank. Im Endeffekt sogar Big Data. Und diese Datenbanktechnologie, die Abfrage einer Datenbank nennt man Query, deswegen habe ich diesen Begriff gewählt. Und unsere Wahrnehmung über die Welt verschiebt sich halt immer mehr dadurch, dass sie durch diese Query strukturiert wird. Ein Beispiel ist natürlich, dass die Wissenschaft heutzutage eben durch die Auswertung großer Datenmengen uns Erkenntnisse vorlegt, die dann eben sozusagen aus einer Query gewonnen wurden. Wir selber nehmen die Welt immer mehr durch die Query wahr, wenn wir die Welt durch unseren Facebook-Stream oder unseren Twitter-Stream oder unseren RSS-Feed betrachten. Und all diese Queries sind sozusagen das neue Ordnungsparadigma. Also während man früher Wissen dadurch geordnet hat, indem man es gesammelt hat, sortiert hat, aussortiert hat, gefiltert hat auf Seite der Sender oder des Archivars, wird heutzutage eben während der Datenbankabfrage wird Wissen sortiert. Das ist das auch, was ich Query-Öffentlichkeit nenne, weil das natürlich auch die komplette Struktur von Öffentlichkeit verändert. Wir sehen das zum Beispiel jetzt auch gerade an den Problemen, die versucht werden, mit dem Recht auf Vergessen an Google zu adressieren, dass eben Leute plötzlich in einer Query-Öffentlichkeit stehen, die normalerweise nicht in einer Öffentlichkeit stehen. Sie stehen nicht in der Tageszeitung, aber wenn man nach ihrem Namen sucht, dann findet man plötzlich Einträge, die dem einen oder anderen vielleicht nicht so genehm sind. Das ist auf jeden Fall ein Teil dieses Paradigmas, in dem wir momentan leben und in dem wir zunehmend leben.
Auf den ersten Blick scheint mir das richtig, dass bei digitalen Systemen der Zugriff immer über Suchabfragen geschieht und bei massenhaften Daten natürlich die Kenntnis dieser Suchabfrage der Schlüssel zur Information ist oder zu Wissen. Auf der anderen Seite war das immer schon so, wenn ich es organisatorisch betrachte, dann konnte ich auch einem Archivar in einem Spiegelarchiv sagen, hol mir mal bis morgen Mittag ein Dossier, und dann war das nichts anderes als Select All Where ist, ja, und dann hat er mir am nächsten Tag die Record-Sets gegeben, um es mal Datenbank SQL-mäßig auszudrücken. Also da hat sich vielleicht organisatorisch gar nicht so viel verändert. Was Michael Seemann sagt, ist, dass es nicht mehr über die auf das Archiv ankommen, weil das quasi jeder hat, sondern auf die Kenntnis wer hier der richtige Bibliothekar ist und nach welchen Verfahren man dort durchfindet. Und dass es nicht mehr hierarchisch organisiert ist. Und das ist, glaube ich, richtig.
Inwiefern ist es denn aber eine Emanzipation, wenn die großen Internetunternehmen beispielsweise über die Suchalgorithmen entscheiden und damit ja auch darüber, was ausgespuckt wird aus der Maschine?
Ich glaube, dass es eines der wesentlichen Probleme sein wird, die wir in Zukunft zu adressieren haben. Ich halte das für ein sehr, sehr viel größeres Problem als die Datenschutzfragen, mit denen wir uns momentan beschäftigen. Denn damit lässt sich natürlich tatsächlich Politik steuern, also Demokratie steuern. Und wir müssen Mechanismen finden, tatsächlich Queries zu kontrollieren. Das Interessante daran ist aber, dass man nicht einfach Institutionen hinstellen kann, die Queries kontrollieren. Wir sehen momentan, dass eben der Staat genau daran scheitert und dass diese Versuche eigentlich eher das Gegenteil dessen bewirken, was wir eigentlich wollen. Meine These in dem Buch ist, dass wir Queries brauchen, die Queries kontrollieren.
Christoph Kapp, ist Queries, die Queries kontrollieren?
Das gibt es bei mir nicht. In meiner Welt gibt es menschliche Akteure und man kann meinetwegen auch künstliche Akteure einführen, wie Computer oder Sicherheitsgurte. Aber wenn wir mal in der normalen Welt bleiben, dann sind es Menschen, die handeln. Und eine Software, die eine Software kontrolliert, da würde ich den Begriff so nicht wählen. Ich rechne Algorithmen immer Menschen zu und sozialen Systemen, die diese Algorithmen erzeugen. Es gibt sicherlich eine Gefahr immer dann, wenn es zu so einer Klumpenbildung kommt bei Monopolen und Oligopolen. Das ist bei Facebook und das ist bei Google so. Man weiß nicht, wie die sich auf Dauer verhalten. Mich hat ein Satz mal beeindruckt, der war von Hans Magnus Enzensberger im Kurs Büchern 1975 war es, glaube ich, dass wir uns damit abfinden müssen, dass Menschen manipulieren und dass Organisationen manipulieren. Manipulation ist ein normaler Zustand. Wichtig ist, dass jeder manipulieren kann und jeder die Möglichkeit hat, Gehör zu finden, um auch manipulieren zu können.
Die Query-Öffentlichkeit kann zu mehr Emanzipation führen, meinen der Blogger Michael Seemann und der Medienunternehmer Christoph Kappes im Breitbandgespräch. Aber die Frage der Kontrolle der großen Internetplattformen, die bleibt.
Ja, also es mag ja tatsächlich sein, dass wir emanzipierter agieren können, aber unser Leben wird auch zunehmend immer durchkommerzialisierter durch Plattformen im Netz. Und außerdem gibt es auch kaum noch Nischen, die nicht digital erfasst sind. Das ist wohl ein weiterer Aspekt dieses Kontrollverlusts.
Den man auch durchaus kritisch sehen kann. Ja, ja, ja. Das gesamte Gespräch können Sie nachhören auf breitband.deutschlandradiokultur.de. Dort gibt es auch den Link zum Buch, das neue Spiel, das heute erscheint. Bei Orange Press, 256 Seiten, kostet 20 Euro und man kann es aber in digitaler Form kostenfrei erwerben.